Das erste Lied haben wir schon mal gehört. Christ ist erstanden in einer etwas moderneren Version. Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, ich wünsche euch allen einen guten Morgen. Schön, dass wir hier heute gemeinsam versammelt sind. Lasst uns den heutigen Gottesdienst am ersten Sonntag nach Ostern gemeinsam feiern. Der heutige Sonntag hat im Kirchenjahr den Titel, kann man kaum aussprechen, Quasimodo Geniti. Das heißt zu Deutsch, wie die kleinen Kindlein. Wer aus dem Glauben an den gekreuzigten und auferstandenen Herrn Jesus Christus von Neuem geboren ist, der ist wie ein kleines, neugeborenes Kindlein. Weil Jesus auferstanden ist, darum fängt Gott mit uns neu an. Wir wollen in der österlichen Tradition einander zurufen. Der Herr ist auferstanden. Halleluja. Amen. Der ein oder andere von euch hat vielleicht in den vergangenen Tagen ins Kirchenblatt geschaut und festgestellt, dass der heutige Gottesdienst von Gemeindegliedern gestaltet wird und ist vielleicht gerade deshalb hier heute erschienen. Und vielleicht gibt es auch den einen oder anderen unter euch, die sich nicht deshalb, sondern dennoch auf den Weg gemacht haben und mancher, der heute anwesend ist, vielleicht einfach, weil er keine Vorabinformation hatte, überrascht über die etwas andere Konstellation hier im Altarraum. Unabhängig davon, welche dieser Gedanken euch heute hierher geführt haben, denken wir, dass wir für jeden von euch was dabei haben. Am Ende des heutigen Gottesdienstes werdet ihr zum einen das ein oder andere schöne Lied und auch bekannte Lied gehört haben und möglicherweise könnt ihr auch aus der Predigt einige ganz konkrete Anregungen für euch und eure ganz persönliche Orientierung als Christ in der Gegenwart mitnehmen. Das sind diejenigen, die sich hier vorne im Altarraum versammelt haben. Den heutigen Gottesdienst haben wir hier alle gemeinsam geplant und freuen uns darauf, den mit euch gemeinsam zu feiern. Wir haben ein leichtes Waltersdorfer Übergewicht heute hier, flankiert von zwei Damen aus Schlettau, nämlich der Ina Bayer und der Stefanie Gräbner, die uns heute mit ihrem Gesang erfreuen werden. Wir haben den Jens Schnedelbach mit seinen Söhnen Johann und Julius dabei. Die haben wir eben schon beim Musikmachen gehört. Und der Marcel Mäuser und ich, wir stammen aus Waltersdorf beide und mein Name ist Jörg Hohmann. Und bevor wir so richtig starten, möchten wir uns einfach mal bei unserem Pfarrer Dietelm Eckhardt dafür bedanken, dass er uns zu diesem Sonntag die Verantwortung für die Durchführung des Gottesdienstes übergeben hat. Das ist so nicht selbstverständlich. Die Vorbereitung eines solchen Gottesdienstes, und das durften wir in den letzten Tagen und vielleicht auch Wochen erfahren, erfordert sorgfältige Planung und Abstimmung mit allen Beteiligten. Etwas, das wir ja ansonsten als eher konsumierende Besucher kaum bis gar nicht mitbekommen. Insofern ist es uns zu Anfang einfach hier heute ein herzliches Anliegen, all denjenigen, die ansonsten hierfür Sorge tragen, ausdrücklich Danke zu sagen. Das gilt sowohl für den Begrüßungsdienst als auch Marianne für den wunderschönen Blumenschmuck hier im Altarraum, den Kirchnerdienst, den Kantor, und noch viele mehr. Und unserem Pfarrer, der letztendlich für alles die Verantwortung trägt, den beziehen wir ausdrücklich mit ein. Schließlich hat er sich entschieden, trotz der aktuellen Pandemiesituation, anders als andere Kirchgemeinden, in unserer Kirche eben die Gottesdienste durchzuführen. Und das eben mit dem bekannten Hygienekonzept. Darüber sind wir wirklich froh. Lasst uns einfach getreu der uns bekannten Liturgie beginnen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen.
Wir wollen nun gemeinsam das Vaterunser beten. Wir haben uns dabei für eine neuere Version entschieden. Zu finden ist das auf diesen gedruckten Blättern und wir erheben uns dazu. Unser Vater, der du hier mitten unter uns bist, nicht weit weg, sondern in unserer Nähe, du bist heilig wie dein Name. Dein Reich ist mitten unter uns und dein Wille geschieht überall. Du versorgst uns täglich mit allem, dessen wir bedürfen. Und ehe wir bitten, weißt du schon, was wir brauchen. Erfülle uns mit deiner Liebe und deiner Verzeihung gegen alle, die uns begegnen und gegen alles, das uns begegnet. Mit dir gehen wir sicher durch die Versuchung und können uns vom Bösen befreien. Denn dein Reich ist hier und deine Kraft und deine Herrlichkeit, wie jetzt so in Ewigkeit. Amen. Es erklingt nun das Lied »Er ist erstanden« und es ist zu finden unter der Nummer 116.
Er ist erstanden, Halleluja, freut euch und singet Halleluja, denn unser Heiland hat triumphiert, als einer Feind gefangen er führt. Lass uns Lob singen vor unserem Gott, der uns erlöst hat vom ewigen Tod. Sünd ist vergeben, Halleluja, Jesus bringt Leben, Halleluja. Geht und verkündigt, dass Jesus lebt, darüber freut sich alles, was lebt. Was Gott geboten ist nun vollbracht, Christ hat das Leben wiedergebracht. Lass uns Lob singen vor unserem Gott, der uns erlöst hat vom ewigen Tod. Sünd ist vergeben, Halleluja, Jesus bringt Leben, Halleluja. Er ist erstanden, hat uns befreit, dafür sei Dank und Lob alle Zeit. Uns kann nicht schaden, Sünd oder Tod, Christus versöhnt uns mit unserem Gott. Lass uns aufsingen vor unserem Gott, der uns erlöst hat vom ewigen Tod. Sünd ist vergeben, Halleluja, Jesus bringt Leben, Halleluja.
Das Evangelium des heutigen Sonntags steht bei Johannes im 20. Kapitel. Am Abend des ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Wir hören nun Gelobt sei Christus, zu finden unter der Gesangbuchnummer 100.
Zu Beginn meiner Predigt möchte ich eine alte Tradition aufgreifen. Das Osterlachen oder auch Ostergelächter bezeichnet halt einfach den Brauch, in der Predigt an den Ostertagen die Teilnehmer in einem Gottesdienst zum Lachen zu bringen. In einigen Regionen war es vom 14. bis zum 19. Jahrhundert tatsächlich ein fester Bestandteil des christlichen, vorwiegend aber des katholischen Brauchtums. Und ab jetzt zitiere ich auszugsweise aus dem Artikel von Monika Tietze im aktuellen Krottendorfer Anzeiger. Zitat Beginn: Auch heute noch dürfen wir uns von dieser großen Osterfreude anstecken lassen. Aber bringen wir unsere Freude gerade im Gottesdienst durch lautes Lachen zum Ausdruck? Ist es üblich? Im Laufe der Geschichte ist die Kirche zunehmend ernster geworden. Aber das Lachen selbst lockert die Muskeln, man wird gelöster. Und das passt eigentlich sehr gut zur Osterbotschaft, die uns ja auch Befreiung und Erlösung verheißt. In diesem Sinne kann man auch das Osterlachen deuten. Denn wer lacht, spürt Lebenslust und etwas von dem Sieg des Lebens über den Tod kann besonders zu Ostern aufscheinen. Naja, und wie das manchmal so ist, in vielen Orten wurde die Kanzel geradezu zur Bühne und nachdem es mancher Prediger übertrieben hatte, wurde das Osterlachen dann zeitweise von den Kirchenoberen verboten. Heute erlebt man manchmal wieder, dass die Predigt mit einer lustigen Anekdote oder einem Scherz beginnt. Zitat Ende. Starten wir also heute mal in dieser Tradition mit einer kleinen Geschichte über jemand, der auch hier vorne gestanden hat, über einen Prediger, der hielt eine sehr lange Predigt. Und plötzlich steht einer der Zuhörer auf und geht. Und der Prediger ruft ihm hinterher: Wo gehen Sie denn hin? Na, zum Friseur, antwortet der Gefragte. Aber da hätten Sie doch auch vor der Predigt hingehen können, sagt der Prediger. Und der Zuhörer antwortet ihm: Stimmt, aber vor Ihrer Predigt hatte ich den Haarschnitt noch nicht nötig. Also ein bisschen gelungen ist es schon. Und um jetzt den Bogen zu unserer heutigen Predigt zu spannen, so lange wird es nicht dauern, versprochen. Die Basis der heutigen Predigt ist der Lesungstext, den wir eben gehört haben. Ich wiederhole mal die Kernaussage. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Die Worte also, welche Jesus nach seiner Auferstehung an seine Jünger gerichtet hat. Gott sei Dank hat er das gemacht. Stellen wir uns doch mal kurz vor, wie es um unsere Kirche heute bestellt wäre, wenn diese Aussendung nicht stattgefunden hätte. Wenn die Jünger stattdessen alle ihre Erlebnisse mit Jesus für sich bewahrt und niemand davon berichtet hätten. Eigentlich unvorstellbar, oder? Jetzt hat er sie aber ausgesendet und heute wissen wir, dass sie weite Reisen in ferne Länder unternahmen. Mir stellen sich dabei ganz praktische Fragen. Woher kannten die Jünger ihr Ziel? Kannten sie es überhaupt? Wussten sie, wohin sie wollten und über welche Zwischenziele ihre Reise gehen sollte? Wie haben die sich denn orientiert? Wie haben sie den eigenen Standpunkt ermittelt? Wie haben die Jünger damals ihren Weg gefunden? Gab es damals schon sowas wie Landkarten? Oder haben sie sich nur am Sternenhimmel orientiert? Wen haben sie gefragt, wenn sie selber nicht weiter wussten? Und wie haben sie denn ihre Reisen vorbereitet? Was haben sie beispielsweise mitgenommen? Kleider, Schriftrollen, Proviant? Und diese drei Fragen im Zusammenhang mit Reiseplanung kennen wir ja eigentlich auch heute noch. Wo sind wir? Wo wollen wir hin? Welche Vorbereitungen braucht es dazu? Naja, mit dem großen Unterschied, dass uns heutzutage dazu einfach eine Vielzahl an technischen Hilfsmitteln zur Verfügung steht. Hätten wir aktuell keine pandemischen Regelungen, wäre es wohl so, dass jetzt nach und nach die zahlreichen Osterurlaube wieder hier in der Heimat eintrudeln würden. Und wer auf seinen Reisen dann mit dem Auto unterwegs gewesen wäre, hätte sich vermutlich von einem Navigationssystem leiten lassen. Also mittlerweile fast in jedem Auto oder auch in jedem Mobiltelefon befindet sich so eine Navigationsfunktion. Die meisten von uns kennen sowas und kommen mehr oder weniger gut damit zurecht. Naja, so ein Navigationsgerät ist was ganz Zweckdienliches. Das verhindert nämlich, dass wir uns verfahren. Das ist etwas sehr Gutes, zumal für Menschen, die eher mit einem schlechten Orientierungsvermögen ausgestattet sind. Was aber sind die versteckten Kosten dieses Fortschritts? Wenn ein Navigationssystem die Führung, die Orientierung für uns übernimmt, dann wird unsere Würdigung der Umwelt auf ein Minimum reduziert. Bestenfalls bringt uns das Navigationssystem schnell und problemlos ans Ziel. Aber die hohe Kunst des Navigierens, die ist uns damit aus der Hand genommen oder einfach trivialisiert. Wer einfach nur dem Navigationssystem folgt, verbringt seine Fahrzeit, zumindest zu einem nicht geringen Teil, in Bedeutungslosigkeit. Der technische Fortschritt in unserer heutigen Zeit hat die Notwendigkeit von spezifischen Fertigkeiten, zum Beispiel der Fertigkeit, sich in einer unbekannten Gegend zurechtzufinden, einfach verringert. Ein Stück weit, und das gilt nicht nur für das Navigationssystem, ist es sogar das Ziel moderner Technologie, alle Bereiche jedem zugänglich zu machen. Ungeachtet dessen, über welches Maß an Fertigkeiten derjenige auf dem in Frage kommenden Gebiet verfügt. Also, die Technologie verbessert unser Leben, indem es Schwieriges einfach macht. Genau das ist die grundlegende Maxime in unserer heutigen modernen Welt. Je mehr handwerkliches Wissen wir aber verlieren, desto mehr Wertmerkmale gehen auch verloren. Nach einem Leben zu streben, das keinerlei Kunstfertigkeiten mehr bedarf, um erfüllend zu sein, heißt aber letztendlich, die verflachte Welt eines Nihilismus, also einer nahezu vollständigen Sinnentleerung, zu begrüßen. Beispiele für diese Sinnentleerung finden wir in den Nachmittagsprogrammen der privaten Fernsehsender. Die Lösung kann natürlich nicht darin bestehen, diese ja eigentlich hilfreiche Technik abzulehnen, sondern darin, sich eben die andere Sicht auf die Dinge, die anderen Seiten einfach nicht rauben zu lassen. Vieles in unserem Leben läuft automatisiert und geplant tatsächlich in vernünftigen Schritten ab, aber letztendlich hat das alles zwei oder vielleicht auch mehrere Seiten. Ich kann, wenn ich das will, dieselben Ereignisse, die einfach ganz rational ablaufen, auch, und dazu muss ich mich befähigen und befleißigen, mit einer Haltung des Staunens und des Wunders betrachten. Und auf einmal erschließt sich mir die ansonsten so nüchterne Wirklichkeit von einer ganz anderen Seite, nämlich der Seite, die uns eben kein Navigationssystem erschließt. Gott ist in all dem immer noch ein Rufender, ein uns Anrufender. Das Problem ist, dass wir einfach aufgehört haben zu lauschen. Nicht Gott hat uns verlassen, sondern wir haben aufgehört, nach ihm zu suchen. Für diese Suche aber eben bedarf es genau dieses Erwerbes von Kunstfertigkeit, nämlich der Kunstfertigkeit, das Heilige um uns herum wahrzunehmen und darauf zu reagieren. Oftmals befindet sich nämlich genau dieses Heilige im Hintergrund und unbeachtet. Ein Navigationssystem wird uns da nicht hinführen. Sehr wohl aber die Kunstfertigkeit, als religiöser Mensch die Welt tatsächlich verstehen zu können. Was kann all dies möglicherweise für unser tägliches Leben bedeuten? Ein Sprichwort aus meiner alten Heimat lautet in etwa so: Wer nicht weiß, wo er hin will, wird eben ganz woanders ankommen. Es macht daher für jeden von uns aus vielerlei Aspekten heraus wirklich Sinn, sich diesen Fragen mal zu stellen und seine ganz eigenen Antworten dazu zu finden. Ich habe mal so drei grobe Cluster gemacht, und damit ihr jetzt beim Zuhören den Überblick nicht verliert, werde ich dann jedes Mal, wenn wir uns auf ein anderes Feld begeben, den Carsten Bayer bitten, dann das eben entsprechend umzuhängen. Der erste Aspekt in dem Zusammenhang, den ich mit euch mal durchgehen will, ist die Frage danach: kennt ihr euren eigenen Standpunkt? Und da fange ich mal mit dem ersten Aspekt an. Sind mir meine eigenen Werte eigentlich wirklich bewusst? Also ich habe beruflich ganz viel mit dem Coaching von Menschen zu tun. Coaching, das ist so ein englischer Begriff. In meinem Kontext übersetzt heißt es die Begleitung von Menschen auf dem Weg zu von denen gewünschten Veränderungsprozessen. Und wenn ich dann zu Beginn meiner Coachings die Teilnehmer danach frage, wie ist denn, ob sie ihre persönlichen Werte kennen, dann gucke ich ganz oft in staunende und fragende Gesichter. Viele können mit dem Begriff auf sich bezogen überhaupt nichts anfangen. Nur wenige sind überhaupt in der Lage, ihre eigenen Werte zu benennen und vielleicht zusätzlich auch noch zu erklären, was sie denn da genau mit verbinden. Damit fehlt aus meiner Sicht ganz schlicht gesagt die Transparenz zum eigenen Standpunkt. was damit einhergeht und dann eben leider eben auch oftmals fehlt. Und es ist mindestens ebenso wichtig, das Wissen darum, dass andere Menschen eben andere Werte haben und deshalb ganz anders, als wir selber ticken. Deswegen verstehen wir uns einfach manchmal nicht, weil einfach die Werte so komplett unterschiedlich sind. Und dabei geht es gar nicht um gut oder schlecht, sondern es geht eher darum, um so eine Grundhaltung, die da so lautet, in etwa, ich bin okay, du bist okay und wir begegnen uns in Unterschiedlichkeit und Wertschätzung füreinander. Das war der erste Aspekt zum eigenen Standpunkt. Noch nicht, Carsten, bitte. Der zweite Aspekt ist das, wofür ich stehen möchte, von anderen authentisch erlebbar. Mache ich wirklich deutlich klar und bewusst nach außen hin, wo und wie ich verortet bin, bin ich mir sicher, dass meine Mitmenschen darum wissen, dass ich Christ bin und mich damit wirklich auseinandersetze und beschäftige. Noch ein kleiner Aspekt. Wie steht's denn mit euren Überzeugungen? Und ich beziehe mich da immer ausdrücklich mal mit ein. Behalte ich meine Überzeugung auch gegen Widerstände? Und damit meine ich jetzt nicht diese Engstirnigkeit, die davon ausgeht, dass die eigene Überzeugung die einzig richtige ist. Vielmehr leitet mich hierbei der Gedanke, dass ich meine Werte, meinen christlichen Lebenskompass auch dann beibehalte, wenn es unbequem um mich herum wird. Und ich nehme mal nur zwei Beispiele, die uns aktuell möglicherweise in dem Kontext beschäftigen können. Und das sind die ganzen Fragestellungen rund um das Thema Asylpolitik oder vielleicht auch die Umgangsregelungen, die heiß diskutierten Umgangsregelungen im Zusammenhang mit der Pandemiesituation. Noch ein Punkt. Hinterfrage ich denn das, was ich so tagtäglich tue, regelmäßig? Wie oft schaffe ich das tatsächlich, sozusagen aus einer Metaposition, also von oben herab, auf mich selbst ganz als neutraler Beobachter zu blicken und dabei mich sozusagen wahrzunehmen, aber eben auch einzuordnen? Und der letzte Aspekt zum Standpunkt. Wie ist es denn so mit der Kritikfähigkeit bestellt? Bin ich fähig zur Kritik an mir selber? Gehe ich so weit, dass ich sage, ich frage andere Menschen aktiv danach, wie diese meine Handlungen einordnen? Kann ich mich selber loben? Kann ich mich selber tadeln? Wie gehe ich denn mit Anerkennung oder eben auch mit Kritik von anderen Menschen an mir um? Das waren mal so einige Gedanken zum Thema der Standortbestimmung. Und jetzt, Carsten, wäre es schön, wenn du den zweiten Aspekt umblätterst. In der Zeit kann ich dann auch meine Seite umblättern. Danke. Wohin?
Danke dir.
Weiß ich, wisst ihr, wohin ihr wollt? Und jetzt zitiere ich nochmal das Sprichwort aus meiner alten Heimat. Wer nicht weiß, wo er hin will, wird eben ganz woanders ankommen. Habt ihr Klarheit zum Ziel eurer Lebensreise? Und wenn ja, welche Zwischenziele habt ihr definiert? Welche Mission begleitet euch möglicherweise als Christ dabei? Und eine letzte, aber nicht ganz unwichtige Frage dabei ist, fühle ich mich bei dem Ganzen eher als Pilot oder bin ich eher der Passagier? Bin ich also derjenige, der wirklich aktiv darüber entscheidet, in welche Richtung es geht, oder lasse ich mich von irgendjemand irgendwo hinchauffieren? Und das sind Dinge, die ich euch anregen möchte, einfach mal für euch selber klar zu bekommen. Und jetzt, Carsten, kannst du den dritten Punkt schon umblättern. Kommen wir zu dem, was uns eben auch in der Ansprache schon begegnet ist, nämlich die Frage nach der Vorbereitung.
Danke.
Wie bin ich, wie seid ihr für eure Lebensreise vorbereitet? Was nutzt ihr zur Navigation durchs Leben? Ist Gottes Wort für euch, für mich, Richtschnur und Wegweiser? Wie halte ich es mit dem Sendungsauftrag von Jesus, das, was wir eben gehört haben? Fühle ich mich als Gesandter? Was sind meine ganz persönlichen Fähigkeiten? Und wie bewahre ich mir diese oder baue sie vielleicht sogar kontinuierlich aus? Und im nächsten Schritt die Frage danach, wie kann ich denn diese Fähigkeiten, meine ganz eigenen, zum Wohle anderer, zum Beispiel für die Arbeit in der eigenen Gemeinde einsetzen. Und der letzte Aspekt in dem Zusammenhang, vielleicht kenne ich ja sogar Menschen mit Lebenserfahrung und Lebensweisheit, frage ich die von mir aus, also proaktiv tatsächlich um Rat? Oder habe ich das bisher vielleicht nicht gemacht? Kommen wir also zurück auf die für heute entscheidende Stelle des Lesungstextes. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Zusammenfassend kann ich feststellen, wir sind alle Gesandte Gottes. Und wenn wir uns auf unsere Lebensreise begeben, sind die drei jetzt eben besprochenen Aspekte wichtig. Standpunkt definieren, Ziel kennen, gewissenhaft vorbereiten. Ich berichte euch heute alles das als derjenige, der hier vorne steht, wohlwissend darum, wie es bei mir ganz persönlich darum bestellt war und ist. Als Kind und als Jugendlicher wurden wir durch den CVJM christliche Werte mitgegeben. Naja, und wie es dann so häufig ist, nach der Zeit beim CVJM habe ich gedacht, naja, kommst du eigentlich ganz gut auch alleine zurecht und kann mein Leben auch so ganz prima meistern. Und dann habe ich mich, nahezu 3 Jahrzehnte mit all den Fragestellungen, die ich jetzt eben so schlau hier artikuliert habe, eben auch gar nicht beschäftigt. Noch mehr. 1989 bin ich dann aus der katholischen Kirche ausgetreten. Also ich bin eigentlich gelernter Kathole sozusagen. Da habe ich überlegt, ob ich das sage, aber ich sag's. Meine Frau Sabine, die da vorne sitzt, die hat mich ganz behutsam und liebevoll wieder Gott und seiner, also unserer Kirche, nahegebracht. Dafür, Sabine, bin ich dir wirklich sehr dankbar. Dankbar bin ich auch für die freundliche Begleitung von Pfarrer Eckert, von unseren Freunden und vielen aus dieser Gemeinde hier bei meinem Wiedereintritt jetzt in die evangelische Kirche. All das hat letztendlich dazu geführt, dass ich heute hier an dieser Stelle stehe und meine Erfahrungen und meine Gedanken an euch weitergeben darf. Was ich seither wieder gelernt habe, ist, dass wir als Christen ja ein Navigationssystem haben. Das ist aber eben kein technisches Gerät. Das ist die Bibel. Die Bibel macht uns aber eben nicht so leicht wie ein Navigationssystem. Die ist keine leichte Kost und mal eben so, wie man so heute so locker sagt, to go, konsumierbar. Das funktioniert nicht. Nein, vielmehr gilt es, sich immer und immer wieder mit der Bibel inhaltlich auseinanderzusetzen und dabei zu beachten, dass diese Transformation, das Übersetzen dieser ja oft metaphorischen und allegorischen Texte in die jeweilige Gegenwart die eigentliche Herausforderung zu allen Zeiten gewesen und bis heute eigentlich auch geblieben ist. Wie kann jetzt diese Transformation gut gelingen? Der Einzelne von uns dürfte als Nicht-Theologe damit häufig überfordert sein. Und wie wir ja auch mal mitbekommen, selbst die Theologen sind sich nicht über alle Themen und der Interpretation tatsächlich einig. Was also tun? Der Dialog untereinander, im Freundeskreis, in Hauskreisen, Gemeindekreisen, Gottesdienst, Bibelarbeiten und Rüstzeiten sind aus meiner Sicht hervorragend dazu geeignet. Die eigene Kirchgemeinde hier kann also demnach unsere religiöse Heimat darstellen. Von dieser aus sollen und dürfen wir uns aufmachen, getreu dem heutigen Lesungstext. So wie mich mein Vater gesendet hat, so sende ich euch. Mein ganz persönliches Erleben als Zugereister in Bezug auf unsere Kirchgemeinde war und ist von Erstaunen und Dankbarkeit geprägt. Erstaunen und auch Dankbarkeit darüber, wie viele Gemeindeglieder es auch heute gibt, die sich mit ihren unterschiedlichsten Fähigkeiten zum Wohle der gesamten Gemeinde einbringen möchten und das auch aktiv tun. Und auch das Wirken der Gemeinde bedarf von Zeit zu Zeit einer Standortbestimmung und gegebenenfalls eben auch einer Aktualisierung der Zielkoordinaten. Genau das hat der neu gewählte Kirchenvorstand getan, als er sich mit seiner Umfrage an euch als Gemeindeglieder gewendet hat. Über 70 Rückmeldungen aus euren Reihen haben hierbei wertvolle Hinweise für die künftige Ausgestaltung der Gemeindearbeit insgesamt gegeben. Zusammengefasst, Die Zusammensetzung dieser Gemeinde, die Art des Umgangs miteinander, das Hinterfragen der eigenen Arbeit und deren Wirkung, das alles ist ein wahrer Schatz, dessen wir uns einfach miteinander auch bewusst sein sollten, um den uns bestimmt auch die ein oder andere Kirchgemeinde ein Stück weit auch beneidet. Und meine Anregung ist die, dass wir sagen, lasst uns diesen Schatz nicht nur bewahren, sondern immer wieder neu entdecken und uns bewusst darüber werden, wie gut es unser aller Vater mit uns meint und mit wie vielen Fähigkeiten und Kräften er uns ausgestattet hat. Vielleicht entscheidet sich ja der ein oder andere von uns im Nachgang dafür, dass er sich bewusst oder bewusster darüber werden will, wohin ihn sein Weg als Mensch und auch als Christ führen soll. Und überlässt es dann eben nicht mit dem Zufall, sondern plant seine Lebensreise so sorgfältig wie möglich. Dennoch, trotz sorgfältigster Planung kann es natürlich sein, dass unser Chef, also unser Herrgott da oben, ganz andere Pläne mit uns hat. Dann wird er uns das wissen lassen. Bis dahin aber sollten wir unseren Weg planen und auch losgehen. Auch die längste Reise, so sagt ein altes chinesisches Sprichwort, beginnt mit dem ersten Schritt und führt dann fort, also das Sprichwort, genieße ihn diesen ersten Schritt, denn beim zweiten könntest du schon straucheln. Meine Predigt beende ich jetzt mit dem Zitat von Albert Schweitzer: Die Kraft Gottes kommt aus der Stille, nicht aus einem frommen Aktionismus. Denn Kraft macht nicht viel Lärm, sie wirkt einfach. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag, viel Kraft und Zielklarheit für die neue Woche. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
In meinem Haus, in meiner Straße, meinem Viertel, meiner Stadt will ich ein Zeuge sein von dir, was Gott in mir verändert hat. Ich will meinen Nächsten sehen. Ich will meinen Nächsten sehen. Stadt, Land, Welt, deine Botschaft, sie reise, gehet hin, so hat Jesus gesagt. Gottes Geist geht mit uns auf die Reise, alle Grenzen überwindet seine Kraft. In unserem Kreis, in unserem Land und auf dem ganzen Kontinent sollen die Leute spüren, dass in uns die Liebe Gottes brennt. Gottes Bau an jedem Ort. Gottes Bau an jedem Ort. Stadt, Land, Welt, deine Botschaft, die Reise, gehet hin, so hat Jesus gesagt. Gottes Geist geht mit uns auf die Reise, alle Grenzen überwindet seine Kraft. Sendet Jesus uns auch bis ans Ende dieser Welt, bis er aus allen Ländern sich ein großes Volk zusammenstellt. Allen Menschen gilt sein Wort. Allen Menschen gilt sein Wort. Stadt, Land, Welt, deine Botschaft, die Reise, gehet hin, so hat Jesus gesagt. Gottes Geist geht mit uns auf die Reise, alle Grenzen überwindet seine Kraft.
Wir wollen nun gemeinsam miteinander Fürbitte halten. Lieber Vater, sei du bei allen Christen, sei du besonders dort, wo Treffen heimlich stattfinden müssen, und Christen nur unter Einschränkungen leben können. Schenke du Kraft, Führung und Bewahrung.
Guter Gott, wir denken auch an diejenigen unter uns, die krank sind und gebrechlich. Gib ihnen die Kraft und die Stärke, den letzten Weg auf Erden gehen zu können, für alle, die fast zerbrechen an ihrer Trauer um einen geliebten Menschen.
Herr, du siehst, wie das Virus die Welt verändert hat und verändern wird. Vater, nimm uns bitte die Angst. Lass uns respektvoll, mutig und kreativ mit dieser Situation umgehen. Segne bitte alle Verantwortungsträger auf politischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Ebene, dass sie kluge und nachvollziehbare Entscheidungen treffen können. Schütze bitte alle, die kranke Menschen versorgen und behandeln. Segne bitte alle, die gegen den Virus kämpfen.
Nach diesen eher globalen Anliegen wollen wir nun ganz persönlich für Gemeindemitglieder miteinander bitten. Lieber Vater, wir wollen nun dir die Familie Weiß anvertrauen. Schenke ihnen Kraft, wo Mutlosigkeit aufkommt. Gebe Gesundheit, wo Krankheit herrscht. Segne diese Familie.
Heute denken wir auch an unser Gemeindeglied Petra Groß. Petra hat vor einiger Zeit ihren Mann Bernd viel zu früh verloren. Gemeinsam mit ihren Töchtern Katharina und Lydia mussten sie nun das erste Osterfest ohne den geliebten Mann und Vater verbringen. Lydia Groß selbst hatte vor 2 Jahren einen schweren Unfall und ist seither querschnittsgelähmt. Herr, gib ihnen allen Heilung, Kraft, Hoffnung und Zuversicht. Gemeinsam bitten und beten wir auch für die Gesundheit und das Überleben unseres frühen Landesbischofs Carsten Renzing. Wie wir von seiner Tochter erfahren haben, ist er am vergangenen Ostersonntag mit sehr schweren Krankheitssymptomen in der Intensivstation eingeliefert worden. Seine Überlebenschancen stehen derzeit wohl nicht sehr gut. Wir bitten dich für Carsten Renzing und für alle Menschen, deren Leben durch eine schlimme Krankheit durchkreuzt wurde. Stehe ihnen und ihren Angehörigen bei auf ihrem Weg und begleite sie durch diese kummervollen Zeiten.
Herr, wir bringen dir Stefan Ruffo. Du weißt, wo er gerade ist und wie es ihm geht. Wir bitten dich für ihn um deinen Segen. Wir bitten dich auch für uns, dass wir Obdachlose und Suchtkranke auch in unserer Stadt und unserem Dorf nicht verurteilen, sondern ihnen mit Würde und auf Augenhöhe begegnen können. Wir bitten dich, dass wir bereit sind, ihnen Hilfe anzubieten und sie bereit sind, Hilfe anzunehmen.
Es gibt noch so viele Gebetsanliegen. Jeder kann nun diese in der Stille vor Gott bringen. Danke für dein Hören. Amen.
Wir wollen uns zum Abschluss unter den Segen Gottes stellen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Wir haben uns über euren heutigen Besuch sehr gefreut, wünschen euch einen gesegneten Sonntag und morgen einen guten Start in die neue Woche.